Alle nochmal durchschnaufen. Neues Jahr, neue Gottesdienstserie. Immer noch die gleichen alten Pastoren. Ich hoffe, ihr seid gut gerutscht. Ihr habt es alle gut. Die Gottesdienstserie, die wir miteinander startet, ist anders als die, die wir im Jakobusbrief hatten. Das ist keine Gottesdienstserie mehr, wo wir fortlaufend an einem Text nachgehen, sondern wir gehen an einem Thema nach. Ihr müsst aber keine Angst haben, sie wird nicht einfach eine psychologisierende Gottesdienstserie oder so sein, ohne Bibel, überhaupt nicht, sondern das, was wir sagen in dieser Serie, das kommt natürlich auch fest von der Bibel her. Wir wollen das auch theologisch begründen, weil es uns wichtig ist. Aber der Auslöser für die Gottesdienstserie, das ist neben dem Leben live, wo ja vor der Tür steht und wo wir unsere Freunde einladen wollen, sind das vor allem zwei Bücher, die mich sehr beschäftigt haben in den letzten Jahren, die ich gelesen habe. Das eine, das ist das Buch von David Kinnaman und dem Gabe Lyons. Unchristlich. Ich weiß nicht, ob ihr schon je ein Buch gelesen habt, das unchristlich ist. Aber habt ihr schon mal eins gelesen, wo der Titel heisst Unchristlich? Und wo es im ganzen Buch nur um Christliches geht, aber das Buch heisst Unchristlich. Also ist es ein Hammerbuch. Das Buch ist eine repräsentative Studie, Zusammenfassung von einer repräsentativen Studie, die man in den USA gemacht hat, unter Tausenden von 16- bis 29-jährigen Leuten, die nicht gläubig sind. Und man hat die Leute befragt und hat gesagt, was kommt euch in Sinn, wenn ihr das Wort Christ hört? Was kommt euch in Sinn, wenn ihr das Wort Kirche hört oder Bibel oder einfach so Sachen? Und die Antworten, die 16- bis 29-Jährigen darauf gegeben haben, die sind zusammengefasst worden in dieser Studie. Ist nicht unbedingt alles sehr räumlich, was da gekommen ist. Ein Teil davon werden wir auch miteinander anschauen heute Morgen. Aber sehr, sehr ein lesenswertes Buch. Es ist auch noch nicht vergriffen. Es gibt es also immer noch. Ich bin sicher, wenn ihr es wollt, könnt ihr es im Bibelpanorama bestellen oder auch bei uns am Büchertisch. Das zweite Buch, das mich sehr beschäftigt hat, war das, die Zukunft gestalten. Das Buch von Michael Frost und von Alan Hirsch zum Thema Innovation und Evangelisation in der Kirche vom 21. Jahrhundert. Sie gehen in diesem Buch der Frage nach, wie muss Kirche im 21. Jahrhundert sein, damit sie den Kernauftrag, den sie hat, nämlich Menschen für Jesus zu gewinnen, noch umsetzen kann. Das Buch hat mich sehr herausgefordert, weil da wirklich sehr, sehr innovative und zum Teil auch schräge Ideen drinstehen, wie man Kirche leben kann. Aber vor allem auch, weil das Bild von Kirche, so wie wir es vielleicht haben, auch als Freikirchler, ein bisschen über den Kopf, auf den Kopf gestellt wird. Und weil der Michael Frost und der Alan Hirsch sagen, wir müssen auch noch mal ganz neu darüber nachdenken, wie, in welchen Kanälen kann kirchliches Leben im 21. Jahrhundert stattfinden, sodass es sich ausbreiten kann. Also da vielleicht ein bisschen als Hintergrundinformation. Das sind die Auslöser gewesen. Aber neben dem, nebst Leben live und nebst den zwei Büchern gibt es einen dritten Auslöser. Und da ist die ganze Bewegung der Neo-Atheisten, die sehr, sehr gewachsen ist in den letzten Jahren. Ich weiss nicht, das haben ihr ein bisschen mitbekommen. Auch in Bernbiet nehme ich an. Neo-Atheisten, sagt euch das etwas? Ja, nein. Also Neo-Atheisten, das sind die Leute, die nicht nur bewusst nicht mehr an einen Gott glauben, sondern die auch ganz stark in die Richtung missionieren. Das ist auch etwas total Schräges, oder? Atheisten, die missionieren. Ist aber tatsächlich so. Also Ulrich Barzani hat einmal gesagt, eigentlich missioniert jeder. Jeder, der überzeugt ist von einem Produkt, missioniert. Jeder Verkäufer ist ein Missionar. Und die Leute, die Neo-Atheisten, das sind die Leute, die vor allem in den Medien aufgefallen sind mit der grossen Plakatkampagne in London auf den Bus. Wahrscheinlich gibt es keinen Gott. Darum mach dir keine Sorgen und genieß dein Leben. Und die Bewegung ist auch in der Schweiz sehr, sehr stark. Also die ist immer, nimmt je länger, je mehr zu. Das sind Leute, die sich von der Kirche verabschieden, die alle kirchlichen Traditionen über Bord werfen, die nicht nur ganz bewusst sagen, ich glaube an gar nichts mehr, sondern die auch sehr stark missionieren in diese Richtung und sehr kämpfen. Also bei uns im Wallis Habt ihr vielleicht von der Kreuzdebatte, habt ihr da wenigstens gehört? Ist das durchgedrungen bis zu euch? Ja, auch nicht. Ja, nur nicht gegen Heu. Also, da war eine Diskussion, da war auch in allen Medien, ist sogar im Blick gestanden, aber ihr als brave Christen lesen keinen Blick. Oder dann erst ab der zweiten Seite, wo es keine blutige Frauen mehr hat. Da war eine grosse Debatte, wo ein Lehrer opponiert hat und gesagt hat, ich will, dass das Kreuz, das in jedem Schulzimmer hängt, bei uns in der Schule, dass das aus dem Schulzimmer rausgenommen wird. Und er hat den Stell verloren, ihm ist gekündigt worden, ist sicher auch nicht alles mit rechtlich ganz mit sauberen Sachen zu und her gegangen. Aber das sind Menschen, die ganz bewusst zu ihrem Nichtgläubigsein stehen und das auch raustragen. Und die Frage ist ja schon, was haben wir dieser ganzen Bewegung, weg von Kirche, weg von Bibel, weg von christlichen Grundlagen, was haben wir dem entgegenzusetzen als Gemeinde und als Christen? Und um das wird es ein bisschen in dieser Gottesdienstserie gehen. Haben wir dem überhaupt etwas entgegenzusetzen? Und vor allem, wie können wir unseren Glauben in einer positiven Art und Weise leben, dass wir Menschen anziehen für Jesus? Damit wir das können, müssen wir zuerst einmal wissen, wie Nichtchristen überhaupt über uns denken. Wie denken eigentlich Menschen, die noch nicht an Jesus glauben, über uns? Und was für Schlussfolgerungen ziehen sie nachher daraus über Jesus, wenn sie uns sehen? Vielleicht fragt ihr euch jetzt, ja, muss mich das überhaupt interessieren, was andere über mich denken? Muss ich mich mit dem überhaupt auseinandersetzen? Das ist die erste Frage, die wir ein bisschen nachgehen wollen. Also warum überhaupt die Serie? Soll uns das überhaupt interessieren, wie andere über uns denken? Mir begegnen immer wieder Christen, die sagen, was die Welt über mich denkt, ist mir komplett egal. Ich gebe zur Antwort, kompletter Blödsinn. Kompletter Blödsinn, wenn du so denkst. Totaler Quatsch, das kann es doch nicht sein. Der Paulus sagt in dem Bibeltext, wo Götti gestanden ist für die Gottesdienstserie, im 2. Korintherbrief sagt er, fangen wir wieder an, uns selbst zu empfehlen oder brauchen wir, wie gewisse Leute, Empfehlungsbriefe an euch oder von euch? Nein, sagt er. Denn unser Brief seid ihr, eingeschrieben in unsere Herzen. Ihr werdet erkannt und gelesen von allen Menschen. Von euch ist offenbar geworden, dass ihr ein Brief Christi seid. Ausgefertigt von uns im Dienst. Geschrieben nicht mit Tinte, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes. Nicht auf steinerne Tafeln, sondern auf Tafeln, die fleischerne Herzen sind. Der Paulus sagt, Jesus hat den Menschen von dieser Welt einen Brief geschrieben. Vom Zusammenhang her, vom Text und vom 2. Korintherbrief stellt Paulus die Frage, ob er auch so, wie es damals nötig war oder Usus war bei den Wanderphilosophen, ob er auch so einen Empfehlungsbrief brauche. Da sind die Wanderphilosophen mit so Briefen im Sack durch die Gegend gereist. Das war praktisch ihr Arbeitszeugnis. Schaut, was ich dort erreicht habe, schaut, was ich dort bekommen habe, schaut, was ich dort für Unterstützer habe und so weiter. Der Paulus sagt, all das brauche ich nicht. Der Brief, wo die Menschen die Worte vom Evangelium daran erkennen können, der sind nämlich ihr. Ihr Christen in Korinth. Das, was die Leute in den Herzen der Korinther lesen, das ist entscheidend dafür, ob sie im Glauben an Jesus folgen oder nicht. Denn die Leute schauen Korinther an und interpretieren und sagen, da, was ich in den Herzen von den Leuten sehe, die schon mit Jesus unterwegs sind, die von sich selber behaupten, sie glauben an Jesus, das ist Gottes Botschaft auch an mich. Wenn ich wissen will, als jemand, der nicht gläubig ist, wenn ich wissen will, was hat Gott mir zu sagen und wie könnte er mein Leben verändern, wenn ich mich auf ihn einlassen würde, oder anders gesagt, wie käme der Dani Rohner raus, wenn er sich auch Jesus anvertrauen würde? Wenn der Dani Rohner das wissen will, dann schaut er sich euch an. Weil mit ziemlicher Sicherheit wird der Rohner in ein paar Jahren auch so rauskommen, wie ihr es heute sind. Wenn er sich auf Jesus einlassen würde, oder? Sind ihr noch wach? Sind ihr noch da? Habt ihr verstanden, was ich sage? Wisst ihr, was ich meine? Das ist ganz wichtig. Oder? Wenn du wissen willst, wie käme das bei mir raus, wenn ich Jesus würde annehmen würde, dann schaust du die Menschen an, die gläubig sind und sagst, will ich so rauskommen wie die? Darum ist die Frage, was sehen andere bei mir, was geht von meinem Leben aus, ganz, ganz wichtig. Die Frage ist enorm wichtig. Was geht von meinem Leben aus? Letztlich geht es um die Frage, ob das, was von meinem Leben ausgeht, wirklich Botschaft ist, wo Jesus meinen Freunden, die noch nicht gläubig sind, will weitergeben. Jesus selber hat die Frage, wie die Menschen ihn gesehen, auch gestellt. Das ist interessant. Wir fragen, muss es überhaupt interessieren, wie andere über uns denken? Jesus hat sehr interessiert, wie andere über ihn gedacht haben. Er fragt nämlich seine Jünger, was sagen die Leute, wer ich sei? Ich glaube, wenn Jesus die Frage stellt, dann dürfen wir sie nicht einfach ausblenden. Vielleicht denkt er jetzt, ja, aber ich will gar nicht, dass Menschen mein Leben lesen. Ich will da gar nicht, dass sie sich aufgrund von meinem Leben ein Bild von Jesus machen. Aber schaut, die Sache ist die, deine Freunde fragen genauso wenig wie die NSA nach Erlaubnis, ob sie deinem Leben dürfen lesen. Die machen das einfach. Die machen das. Die fragen nicht, ob sie deinem Herz dürfen lesen oder nicht. Sie machen es. Der Paulus sagt, ihr seid ein Brief Christi und ihr werdet erkannt und gelesen. Das heisst, egal ob dir das passt oder nicht, deine Freunde schauen in dein Herz und sie ziehen ihre Schlüsse daraus über deinen Glauben und über deinen Gott. Paulus sagt auch, dass der Brief Christi eben in Fleisch und in Herzen geschrieben worden ist, nicht auf Steintafeln, nicht mit Tinte, sondern in unser Herz hinein. Es ist unser Herz, das die Menschen anschauen, unsere Motive, unsere Beweggründe, unsere Haltung, unsere Einstellung. Da schauen die Menschen an. Wir meinen oft als Christen, Menschen denken vor allem unsere Taten beurteilen, was wir machen. Das Interessante an dieser Studie war, dass das überhaupt nicht interessiert, die Leute, die nicht gläubig sind. Die interessiert überhaupt nicht, was wir machen. Es interessiert vielmehr, aus welchem Motiv heraus, dass wir machen, was wir machen. Ob das, was wir machen, echt ist, ob es wahr ist, ob es ehrlich ist. Interessant ist ja gerade bei den Korinther, der Paulus hat ja allen Grund gehabt, um denen zu sagen, ihr seid kein Brief Christi. Also bei euch ist so ein Puff in der Gemeinde. Das, was ihr macht, ist so daneben. Ihr seid schon lange kein Zeugnis mehr. Aber das sagt er eben nicht. Nicht das, was wir machen, zählt, sondern wie wir es machen. Aus welcher Motivation heraus, dass wir es machen. Aus welcher Haltung heraus. Und die doppelte Schlussfolgerung, die ist ermutigend, aber auch ein bisschen erschreckend. Sie heisst nämlich, du kannst es falsch machen. Du kannst tatsächlich das Falsche leben. Aber wenn deine Motivation stimmt, kommt es trotzdem richtig an bei deinen Freunden, die nicht gläubig sind. Und umgekehrt, du kannst alles richtig machen als Christ. Du kannst deine Strichliste schön oben runter abhökeln. Und ein perfektes Leben haben nach aussen. Aber wenn es in deinem Herzen nicht stimmt, wenn das nicht ehrlich ist, dann kommt es nicht an. Dann sehen die Menschen nicht Jesus. Und glaubt mir eins. Niemand hat ein besseres Gespür dafür, ob du echt und ehrlich bist, als deine noch nicht gläubigen Freunde und deine eigenen Kinder. Die spüren das. Wir können vielen Leuten etwas vormachen, aber nicht unseren Kindern und nicht unseren noch nicht gläubigen Freunden. Es ist bemerkenswert, in allen Umfragen und Studien, die unter Nicht-Christen gemacht werden, über die Frage, wie sie Christen erleben, dass immer Aussagen kommen, die die Haltung beschreiben, das Herz. Auch in dieser breit angelegten repräsentativen Studie hier unter 16- bis 29-Jährigen sind es vor allem Motive, innere Haltungen, die zum Tragen kommen, von Andersdenkenden, von Leuten, die sagen, ich bin noch nicht Christ. Darum vielleicht zur zweiten Frage. Also, soll uns das interessieren, wie Menschen über uns denken? Ja, das muss uns interessieren. Stellt euch mal vor, ein Marketingdirektor, der irgendein Produkt verkaufen will, sagt, mein Produkt ist super, aber mich interessiert doch überhaupt nicht, wie die Leute da draussen denken. Was ist das für ein Null? So etwas von blöd, oder? Du musst überlegen, wie ticken die Leute heute? Wie funktionieren die Leute? Wie komme ich an die Leute an mit dieser Botschaft, mit dem Produkt, wo ich so überzeugt bin, dass es das Beste ist, was es gibt? Und dementsprechend wählst du deinen Weg nachher. Genau gleich ist es mit uns. Wir sind alle überzeugt, wir haben die beste Botschaft der Welt. Jesus ist für uns gestorben und hat uns ewiges Leben erworben. Und das ist einfach da, zugänglich, für jeden, der Ja sagt, für jeden, der das Geschenk annehmen will. Das ist eine Hammerbotschaft. Wir müssen uns aber überlegen, wie bringen wir die am Mann? Wie ticken die Menschen? Und wie geht es ihnen, wenn sie die Botschaft hören? Darum, das Zweite. Wie denken nicht Christen über Christen und warum ist das wichtig? Das Buch, das ich euch erzählt habe, hat mich enorm beschäftigt, weil in dieser Studie Eigenschaften von Christen zutage gekommen worden, genannt worden sind, die wenig ruhmreich sind. Man hat also die 16- bis 29-Jährigen Nicht-Christen in den USA gefragt, was kommt euch in den Sinn oder wie wirken Christen auf euch? Die Eigenschaften, die genannt worden sind, reichen von unehrlich, selbstbezogen, voller Vorurteil und arrogant bis hin zu antihomosexuell, also ganz viele negative Begriffe. 87% von allen befragten 16- bis 29-Jährigen in den USA sagen, das heutige Christentum sei verurteilend. 85% sagen, Christen sind Heuchler. Leute, 85% sagen, Christen sind Heuchler. Ein paar von diesen Aussagen sind sicher plakativ und entstammen nicht einer persönlichen Einschätzung von uns. Wahrscheinlich auch stark prägt von einem Bild, das medial auch über Christen vermittelt worden ist in den letzten 10 Jahren. Man kann das sicher nicht ganz ernst nehmen, das ist sicher so. Aber gleichzeitig ist es zu wenig, wenn man als Christen die Einwände einfach als oberflächliches Imageproblem wegtun. Die meisten von diesen Leuten haben nämlich gesagt, dass sie das nicht einfach erfunden haben, sondern dass sie spezifische Erfahrungen gemacht haben mit Christen oder mit Gemeinden. Ich bin überzeugt, das, was über Christen gesagt wird, trifft nicht auf jeden von uns zu, das ist mir auch klar. Aber mir ist wichtig, mich mit dieser Aussenwahrnehmung auseinanderzusetzen. Wir müssen uns auseinandersetzen damit, wie denken die Leute, die nicht gläubig sind, eigentlich über uns. Wie wirken wir auf die? Das ist wichtig. Ein Sprichwort sagt, der Kluge lernt aus seinen Fehlern. Der Weise lernt aus den Fehlern anderer. Und ich will lieber weise sein und aus den Fehlern von anderen lernen. Auch wenn ich überzeugt bin, nicht alles, was nicht Christen über uns Christen sagen und denken, trifft auf mich zu, trifft auf uns als Gemeinde zu, finde ich es gleich wichtig, dass wir uns damit auseinandersetzen. Der Hauptgrund, warum nicht Christen sagen, Christen sind abstoßend für mich, liegt interessanterweise nicht darin, dass wir eine theologische Überzeugung hätten, dass wir sagen, ich sehe es so. Mit dem können die Leute sehr gut leben. Dass ich komme und sage, ich bin der Meinung, so ist es. Mit dem kann jeder leben. Das ist okay, das darf sein. Es ist nicht unsere Überzeugung, die dazu führt, dass Nicht-Christen sich abwenden, sondern es ist die Art und Weise, wie wir unsere Überzeugung weitergeben. Der David Kinnaman sagt, worauf Nicht-Christen negativ reagieren, ist unser überhebliches Auftreten, wie wir an Dinge herangehen, das Gefühl der Selbstherrlichkeit, das wir vermitteln. Andersdenkende sagen, dass Christen bellen und beißen. Mag sein, dass Christen normalerweise nicht angriffslustig sind, aber wir sind es oft genug, sodass andere gelernt haben, in unserer Gegenwart auf der Hut zu sein. Das ist eigentlich schon verrückt, oder? Da bist du mit Leuten zusammen, die nicht gläubig sind. Und dann kommt irgendwann kommt aus, ich bin Christ. Und dann sagen die dann, oh, ums Himmels Gottes willen. Das ist ein Frommer. Jetzt bloß aufpassen, was wir sagen. Bloß aufpassen, was wir machen. Gerade einen Schritt zurückgehen, oder? Vorsichtig sein. Eine Frau hat ihren Unwille gegenüber Christen selber so formuliert, dass sie gesagt hat, die meisten Leute, die ich kennenlerne, gehen davon aus, dass mit dem Wort Christ sehr enge, konservative, einseitig denkende, abtreibungsgegnerische, aggressive und unlogische Imperialisten gemeint sind, die jeden bekehren wollen und in der Regel mit keinem friedlich zusammenleben können, der nicht das glaubt, was sie auch glauben. Harte Worte, oder? Meine Frage ist weniger, sollte uns da interessieren, was andere uns über uns denken. Meine viel wichtiger Frage ist, was wäre, wenn die Leute recht hätten? Mit dieser Aussage. Wenn das stimmen würde, was sie über uns denken. Ich stimme auch mit vielem, was Nicht-Christen über uns denken, nicht überein. Und mir ist auch klar, eine Menge ablehnende Haltung ist sicher auch darauf zurückzuführen, dass wir als Christen sagen, es gibt klare moralische Werte, die objektiv richtig oder falsch sind. Es gibt eine Wort. Und wenn das so ist, dann kann nicht alles gleichberechtigt sein. Das ist mir auch klar. Wir sind der biblischen Wahrheit verpflichtet, wir dürfen die auch nicht einfach aufgeben. Aber ich glaube, warum es uns gehen muss, ist, dass wir nicht Christen verstehen. Wenn wir unsere Freunde für Jesus gewinnen wollen, dann müssen wir sie aufgrund von dem verstehen, was sie tatsächlich denken. Nicht auf dem, was wir vermuten, dass sie denken. Wir müssen ihre Meinung über uns verstehen. Wenn wir ihre Vorurteile gegenüber uns und dem Glauben an Jesus einfach ignorieren, dann geben wir ihnen nur noch mehr Grund, so über uns zu denken, wie sie ohnehin schon über uns denken. Der Paulus sagt, wir müssen uns dem Urteil der Welt stellen. Er schreibt im Kolosserbrief, wandelt in Weisheit denen gegenüber, die noch nicht an Christus glauben. Sind weise. Kauft die gelegene Zeit aus, euer Wort sei alle Zeit in Gnade mit Salz gewürzt. Ihr sollt wissen, wie ihr jedem Einzelnen antworten sollt. Setzt euch mit dem auseinander. Im Blick auf die älteste Seite Paulus, die sich zur Wahl stellen für ein ältestes Amt in der Gemeinde, die müssen ein gutes Zeugnis haben von Menschen, die noch nicht gläubig sind. Wählt nicht einfach jemanden, sagt der Paulus, der bei den Leuten in der Gemeinde gut ankommt, sondern wählt jemanden, der auch von außen ein gutes Zeugnis überkommt. Jesus sagt in der Bergpredigt, wenn ihr seid das Salz der Erde, schaut, dass ihr nicht fad werdet, denn Salz, das den Geschmack verliert, was kann man mit dem noch machen? Da kann man nur noch rauswerfen und drauf herumtrampeln. Ich weiss nicht, wie es euch geht, aber ich habe eigentlich nicht so gern, wenn man mich neu mit rauswirft. Ist jetzt noch nie passiert, dass man mich neu mit rausgeworfen hat. Aber ich glaube nicht, dass es angenehm wäre. Ich habe auch nicht so gern, wenn andere auf mich rumtrampeln. Das kommt immer wieder mal vor. Ist aber auch nicht so angenehm. Aber ich frage mich, kann es sein, dass nicht Christen drum auf uns Christen rumtrampeln? Weil wir ungenüssbar geworden sind fürs. Ich glaube, das ist ein bisschen so. Das glaube ich wirklich. Darum zum dritten und letzten Punkt. Was heisst das für uns? Ich glaube, dass die Art und Weise, wie wir auf Nichtchristen wirken und was von uns ausgeht, dass wir die kritisch hinterfragen müssen. Ihr seid ein Brief Christi, sagt der Paulus. Menschen schauen in dein Herz, und sie lesen das, was sie dort sehen. Und die Frage, die ich mir selber immer wieder stelle, ist, was sehen die Menschen eigentlich, wenn sie mich sehen? Sehen sie Jesus? Sehen die Menschen all das, was er in meinem Leben ist? Sehen sie, was Christus in meinem Leben wirkt? Sodass sie sich danach sehnen, das auch zu erleben. Ich muss euch vielleicht sagen, ja, so viel Zeit ist, wo ich das erste Mal in den Sportverein gegangen bin, bei uns am Ort, in unserem Karateverein, bin ich sehr, ich habe wahnsinnig Schiss gehabt. Ich bin nicht so sportlich. Claudia und ich haben gerade gestern miteinander darüber geredet. Ich habe erst U-Sport gelernt Skifahren, ich habe erst U-Sport gelernt Schwimmen. Also ich bin, weiss nicht wie gross, sind immer noch mit Flügeln rumgerannt in dem Schwimmbad und so als Kind. Meine Eltern sind relativ alt gewesen. Einmal in meiner Wahrnehmung hier. Ich habe die Sachen alle nicht gelernt. Ich war nie so sportlich gewesen. Und dann irgendwie mit 36 habe ich gefunden, jetzt gehe ich in einen Sportverein. Und bin da in den Sportverein hineingegangen, oder? Das erste Mal. Und dann müsst ihr euch vorstellen, dann steht da schon einer im Trainingsgewand mit dem schwarzen Gurt und du hast das Gefühl, boah, der ist ja unglaublich, der ist sicher mega, mega gut. Und wer bin ich dagegen, so ein kleines Würstchen? Und habe mich da vorgestellt. Der hat mich natürlich dann gefragt, was bist du von Beruf? Und, wo arbeitest du? Arbeitest du in der Lonza? Und ich habe gesagt, nein, ja, das ist die Standardfrage, wenn du aus der Deutschschweiz kommst, im Wallis. Wo arbeitest du? Sicher in der Lonza. Nein, nicht in der Lonza. Ich bin Pfarrer in der Freien Evangelischen Gemeinde. So habe ich ihm geantwortet. Er natürlich ganz erstaunt. Ah, Pfarrer? Und jetzt kommt, das Coole kommt jetzt, oder? Das war ein Schlüsselerlebnis für mich. Das war echt ein Schlüsselerlebnis, geistlich. Dann geht die Türen auf und der zweite verantwortliche Trainer vom Abend kommt rein. Heute sehr ein guter Freund von mir, der Sascha. Der Sascha kommt rein und der erste Trainer, der Adi, stellt mich vor und sagt, «Ey Sascha, schau, da ist jemand, der mal den Sport will anschauen will, den Verein will kennenlernen. Da ist der Dani, er ist Pfarrer.» Und ich natürlich wieder da gestanden und denke, jetzt bin ich gespannt. Und der Sascha sagt, wie aus der Pistole geschossen, «So cool, da kommt ein guter Spirit in unseren Club.» Das war jetzt eigentlich falsch, dass er jetzt gerade... Es hat jetzt voll Pointe mir genommen, oder? Also könnt ihr euch das vorstellen? Könnt ihr euch das vorstellen? Du sagst, ich bin Pfarrer, kommst in eine Gruppe von Leuten, die mit dem Glauben, so wie wir ihn leben und verkünden, nicht viel zu tun haben. Du kommst in die Gruppe, sagst, ich bin Pfarrer und das Feedback ist, so cool, dass du da bist. Mit dir kommt ein guter Spirit in unseren Club. Mit dir kommt ein guter Geist in unsere Mitte. Mich hat das umgehauen. Das war für mich wie ein Reden Gottes in mein Leben hinein. Dani, jetzt weisst du, was du hast. Was deine Aufgabe da ist. Deine Aufgabe da ist es, Jesus hineinzutragen. Gottes Geist da drin hineinzugeben. In die Umgebung. Paulus sagt im Galaterbrief, die Frucht vom Geist ist Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Selbstbeherrschung. Das ist das, was von Gott her ausgeht. Das ist das, was von dir ausgehen sollte, wenn Gottes Geist in dir lebt. Und lass mich auch einfach ein paar Fragen stellen, die mich beschäftigt haben. Sehen die Menschen in deinem Leben, sehen die Menschen in deinem Leben Liebe? Echte, aufrichtige, hingebungsbereite Liebe. Liebe, die sich für den anderen als Mensch interessiert. Wissen sich deine Freunde, die noch nicht gläubig sind, wissen sich die sicher bei dir? Sehen die Menschen in deinem Leben Freude? Bist du jemand, der Freude hat? Jemand, der man Freude abgespürt? Oder bist du jemand, der immer in allem nur das Negative sieht? Da muss ich euch auch sagen, Leute, so viele Fromme sind immer negativ. Da wird immer der grosse Abgesang gesungen aufs Ende der Welt. Unsere Welt ist schlecht und sie ist böse und sie ist überhaupt nicht mehr gut und die Jungen sowieso, oder? Ja, ja, ich kenne die Jungen schon. Aber wisst ihr, ich denke, hey, wir als Christen, gehen mal einen Ort suchen, wo vier junge Männer da vorne stehen und Sound machen miteinander, Musik machen, so. Geht da mal suchen. Wo gibt es denn da noch? Ihr seid doch Aliens. Solche wie euch gibt es doch gar nicht mehr sonst. Wo gibt es? Bei uns, bei den Frommen. Was machen wir? Schimpfen. Nein, das kann es doch nicht sein. Das soll die Freude auslösen in uns. Letztens habe ich gelesen, dass jemand gesagt hat, Christen betrauern ihren Glauben, statt ihn zu feiern. So etwas macht mich putzig. Da kann es doch nicht sein, dass wir den Glauben betrauern. Wir sollten solche sein, die den Glauben feiern. Sehen die Menschen in deinem Leben Frieden? Spüren sie, dass du mit Gott im Frieden bist, dass du mit Mitmenschen im Frieden bist und dass du mit dir selber im Frieden bist? Bist du zufrieden? Oder bist du auch so ein unzufriedener Biber, der immer nur motzt über alles? Eben. Wisst ihr, so viele Leute heute suchen nach Harmonie, nach innerer Ausgleichheit, nach Ganzheit, nach zur Ruhe kommen. Das sind ja voll die Schlagwörter von der ganzen Wellnessindustrie heute. Was ist da anders als Frieden? Wo gibt es denn mehr Wellness als in der Gemeinde Jesu? Eigentlich sollten wir voll die ausgeglichenen Typen sein. Voll die Wellnesser. Die ausgleichendsten Menschen, die es gibt, sollten eigentlich wir sein. Ich bin sicher, wenn unsere nicht-christlichen Freunde in unserem Herz lesen und den Frieden entdecken, dann werden sie weniger in esoterischen Angeboten suchen, sondern bei Jesus. Sehen die Menschen in deinem Leben Geduld, Freundlichkeit, Güte? Kannst du anderen zulassen? Kannst du ihnen freundlich begegnen? Bist du treu? Bist du zuverlässig? Kann man sich auf dich verlassen? Das sind ganz viele Fragen, ich weiß. Und ich stelle euch die nicht als Anklage. Ich will euch nicht ein schlechtes Gewissen machen. Aber wenn es stimmt, wenn das wirklich wahr ist, dass Jesus all diese Sachen in meinem Herzen will wirken, dann finde ich, müsste man das spüren. Dann müsste man das merken. Dann müssten wir für diese Sachen bekannt sein. Warum sind wir berühmt für das, wo wir dagegen sind? Oftmals, wenn man Leute fragt in Gemeinden, wie sind ihr als Gemeinde, was macht euch aus? Dann kommt die Antwort, wir sind nicht katholisch, nicht charismatisch, nicht liberal. Ja, ich weiß auch nicht, was wir alles nicht sind. Aber es ist eigentlich schade, dass wir nicht sagen, wir sind eine Gemeinde, die brennt für Jesus, die brennt für Menschen, die ein tiefes Anliegen hat, Menschen in die Gegenwart Gottes hineinzunehmen. So sollte man doch von uns reden. Christen sind oftmals bekannt für eine Mentalität, die heisst, wir gegen den Rest der Welt. Nicht Christen glauben, dass sie wegen ihrer Handlungen, ihrer Ansichten oder ihres Glaubens, dass wir sie darum nicht mögen. Sie fühlen sich von denen, die Jesus lieb haben, herabgesetzt. Nur ein kleiner Prozentsatz von Nicht-Christen ist davon überzeugt, dass Begriffe wie Respekt, Liebe, Hoffnung und Vertrauen das Christentum beschreiben. Der Philipp Yancey hat in einem seiner Bücher ein Beispiel drin, wo er erzählt, ein Freund von ihm ist irgendwo in New York Straßenarbeiter und betreut dort vor allem Prostituierte. Und er hat seinem Freund, Philipp Yancey, erzählt, dass er ein Gespräch hatte mit einer Frau, die ihn tief getroffen hat. Das ist eine Frau, die sich selber prostituiert und wo ihr zweijähriges Kind vermietet an Pädophile. Das Kind wird missbraucht. Und die eigene Mutter, macht das. Und sie ist zu dem Streetworker und hat ihm das erzählt, unter Tränen, in dieser ganzen Zerbrochenheit hinein, weil sie nicht fertig geworden ist mit ihrer Schuld und so weiter. Aber sie hat halt einfach sehr viel mehr Geld verdient, wenn sie das Kind quasi zur Verfügung gestellt hat, als wenn sie ihren eigenen Körper verkauft hat. Und sie erzählt das dem Mann und er ist völlig betroffen und in seiner Not hinein sagt er, hast du noch nie irgendwo Hilfe gesucht? Bist du noch nie in eine Kirche Hilfe suchen? Wisst ihr, was sie zur Antwort gegeben hat? Sie hat einen ganzen Stund angeschaut und hat gesagt, in eine Kirche? Was sollte ich denn dort? Dort würde ich mich nur noch schlechter fühlen. Schlimm, oder? Nicht? Das ist doch auch tragisch. Wenn Menschen, die nicht gläubig sind und eigentlich Hilfe suchen und leiden unter ihrer Schuld, sagen, wir gehen überall an, aber nicht zu den Frommen, bei denen fühle ich mich nur noch verurteilter und noch abgesetzter. Ihr Lieben, Jesus hat einen Liebesbrief an die Menschen von dieser Welt geschrieben. Er hat da, was er Menschen gegenüber empfindet, mit seinem Geist in Herzen hineingeschrieben. Und in diesen Herzen lesen unsere Freunde. Der Liebesbrief Gottes an deine Freunde, an deine noch nicht gläubigen Freunde, steht in deinem Herz hinein. Da, was Jesus deinem noch nicht gläubigen Freund will sagen, das steht in deinem Herz. Denkt mal alle einen Moment nach. Welches ist euer bester Freund, der nicht gläubig ist? Habt ihr alle jemanden? Das, was Jesus dem Freund will sagen, das hat er in dein Herz hineingeschrieben. Und wenn du willst, dass dein Freund die Botschaft kann lesen kann, dann musst du dein Herz auftun und deinem Freund da hinein lesen lassen. Wir können nicht machen, dass unsere Freunde an Jesus glauben. Das können wir nicht. Aber ich bin überzeugt, wir können unseren Freunden so begegnen, dass sie an Jesus glauben wollen. Das ist mein grosser Wunsch. Mein grosser Wunsch ist, dass wenn Menschen den Dani sehen, dass sie sagen, so wie der Dani, so will ich auch. So will ich auch können glauben. So will ich auch unterwegs sein. So will ich auch werden. Ich glaube, das ist die grosse Herausforderung. In dieser Gottesdienstserie werden wir uns damit auseinandersetzen, was heisst das konkret im Umgang mit unseren noch nicht gläubigen Freunden. Wir haben ein Beispiel aus der Bibel, wie hat Jesus das gelebt. Und ich hoffe, es motiviert euch. Es motiviert euch ganz, ganz fest, weil am 4. Mai, weil am 4. Mai fängt Leben live an. Und das Ziel ist, das heisst, jeder von euch muss, mindestens einmal mit einem Freund, der noch nicht gläubig ist, an die Veranstaltung kommen. Und wenn du nicht mitnehmen kannst, Leben live, dann ist das Ziel, dass du irgendwann einmal mit deinem noch nicht gläubigen Freund hier reinhocken kannst. Und dass der sagt, wow, so cool, da bin ich angenommen. Da sind Menschen, die mich annehmen, die echt sind, die ehrlich sind und wo ich Platz habe in ihnen. Gut. Amen.
Merci vielmals.